Hallo liebe WIMAF-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wiedersehen macht Freude, kurz WIMAF, zu dem wir euch heute begrüßen dürfen. Viele von euch da draußen an den Podcast-Abspielgeräten haben die Hände vor Verzweiflung überm Kopf zusammengeschlagen. Viele haben gesagt, viele von euch haben auch gesagt, ich bleib einfach weiter im Lockdown, auch wenn er vorbei ist. Denn ich habe überhaupt keinen Grund mehr, auf die Straße zu gehen und an diesem gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und ich will überhaupt nichts mehr. Weihnachten ist gecancelt. Ich will gar nichts mehr erleben. Ich will überhaupt nicht mehr. Mir fehlt irgendwie die Freude an gesellschaftlicher Teilhabe. Denn wir haben bei Battlefield, als wir zuletzt den sogenannten Film Battlefield besprochen haben, gab es eine Meldung von unserer Seite, die so innerhalb des Podcasts entstanden ist, die wie eine Bombe eingeschlagen ist, muss man sagen. Also kaum Medien, die nicht drüber berichtet hätten. Also wirklich überall war es auf gar keinen Fall Thema, aber trotzdem war es natürlich eine Tragik, ein Drama der deutschen Podcast-Landschaft. Denn wir haben angekündigt, eine Frau hasst die Lindenstraße mit sofortiger Wirkung einzustellen, weil ich diesen unfassbaren Drecksfilm Battlefield sehen musste. Nun sitzen wir heute hier und das Unglaubliche ist geschehen. Etwas, womit ihr alle nicht gerechnet habt. Etwas, was niemand ahnen konnte. Etwas, was vielleicht nur von zwei Powerminds wie Marias und meinem erdacht werden kann und umgesetzt werden kann. Und von niemand anderem sonst. Denn wir müssen euch an dieser Stelle sagen, dass das nicht gestimmt hat. Mind blown.
Mind exploded. Noch eine Stufe weiter.
Mind super exploded. Gibt es immer dieses Gift von dem Typ mit der Brille, der dann so, wow. Ja, meine Freundin, hast die Lindenstraße, geht natürlich weiter. Wir sind ja nicht blöd. Also für Maria schon, aber...
Okay, speak for yourself.
Aber es ist natürlich das ist eines der beliebtesten Spin-offs im Podcast-Universum aller Zeiten. Und da werden wir schon,
Seit Joey.
Seit Joey das beste Spin-off aller Zeiten. Und wir wären schön blöd, das nicht fortzuführen. Deswegen gibt es heute Fresh from the Hood.
Grave.
Gravebox. Gravebox Hood.
Fresh from the Gravebox Hood.
eine aktuelle Folge. Meine Frau hasst die Lindenstraße.
Wenn Nils aktuell sagt, reden wir natürlich von 1984.
Ja, also wir sind quasi in der Chronologie geblieben. Ich habe übrigens das letzte Mal überlegt, sind glaube ich nur noch 6 oder 8 Folgen oder so. Dann haben wir das erste Jahr geschafft. Dann haben wir das erste Jahr Lindenstraße hinter uns. Und da ist die Überlegung.
Oh mein Gott, wie lange wir das schon machen. Wir haben erst ein Jahr geschafft. Oh Gott, kill me.
Und da ist meine Überlegung, ob wir dann danach in so einen anderen Modus gehen, statt chronologisch weiter zu gucken.
Zum Beispiel in den Modus, wo wir jetzt nicht mehr gucken.
Fast,
was
aber.
Was ist denn der andere Modus?
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir random Folgen gucken aus allen Jahren, immer eine Folge random aussuchen. Da ist natürlich, das ist natürlich nicht so schön, weil dann muss ich dir immer alles erklären, was vorher und nachher passiert ist.
Und du erklärst mir so ungern Sachen.
Nee, aber es ist ja so, ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen öde. Oder wir machen so, wir gehen zwar weiter chronologisch nach Jahren, aber suchen aus den Jahren immer mal wieder so nur 2, also 5, 6, 8 Best-of-Folgen oder so. Weiß ich nicht genau, aber vielleicht gibt es irgendeine Art, das irgendwie zu ändern, überlege ich.
Warum?
Weiß ich nicht. Also, weil wenn wir es jetzt sozusagen weitergucken, dann haben wir ja wirklich noch Stoff für die nächsten 120 Jahre. Vor allem, seitdem wir ja dann auch noch in den Modus gewechselt sind, immer nur eine Folge zu gucken. Das ist ja.
Ja, aber Moment, wir haben alle 4 Wochen oder alle 5 Wochen 2 geguckt. Und jetzt gucken wir jede zweite Woche eine. Also, das ist jetzt vom Ablauf her nicht so
anders. Aber wenn wir jede zweite Woche eine gucken, dann sind wir ja quasi halb so schnell wie die Lindenstraße selbst. Weil die lief ja jede Woche.
Ja, aber waren wir ja schon immer.
Ja, ja. Aber.
Nee, weil du gesagt hast, gerade jetzt, wo wir nur noch eine Folge gucken. Also wir sind genauso schnell, wie wir schon immer waren.
Aber wir müssen da vielleicht irgendwie mal ein bisschen Zug reinkriegen. Ein bisschen Tempo, damit wir auch schneller damit fertig sind.
Okay, also gucken wir jetzt, wie viele Jahre gab es die Lindenstraße?
30.
Okay, fuck me.
Ja, nee, mehr.
Warte wie viele mal. Monate?
85 bis 35. Ja, 35 Jahre. Ein Jahr hat 12 Monate, dann sind 10 Jahre 120, 360 und dann nochmal 6, 366 Monate sind das.
Naja, ich meine, wir könnten jetzt pro Sendemonat eine Folge gucken und uns versuchen, das zu erklären, was da an den anderen dreien passiert ist. Oder jemand von euch schneidet uns immer so eine 20-Minuten-Version von 4 Folgen zusammen.
Ja.
Oder wir gucken, es ist, während ich überlege, ich muss mich so zwingen zu irgendwas, es ist mir so egal. Die einzige, also für mich ist eigentlich, es gibt zwei Optionen. Lindenstraße weitergucken ist eine Emotion und Lindenstraße nicht weitergucken ist eine Emotion. Ja. Alles, die Versionen davon sind mir eigentlich egal. Ja.
Na dann gucken wir einfach weiter, so wie bisher.
Ja? Okay.
Also bis mir was Besseres einfällt.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Wenn ihr eine Idee habt, dann...
Aber du hast ja auch wissen. So viel immer nicht geguckt. Das heißt, wenn wir jetzt mittendrin eine Folge gucken, dann wüsstest du auch nicht zwingend, wer da was
nicht
wie gerade
so. Nee, eben, ja, eben. Das ist ja das Problem. Ja, wir gucken einfach weiter. Wir haben heute eine Folge geguckt mit dem Namen... Du besagst ja immer den Folgennamen, ne? Fällt mir dabei ein.
Der Schlüssel steckt von innen. Ist wieder mal ein genialer Name aus einer genialen Schmiede von, im Prinzip ist es so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den 80ern in Deutschland oder eigentlich weltweit, muss man ehrlicherweise sagen, noch andere gute Sendungen oder Inhalte gab, weil alle guten Leute saßen bei der Lindenstraße. Das war so ein bisschen, glaube ich, wie der Writers Room bei SNL damals. Da waren die Kreativen, da wurden Ideen und dann hat man auch mal um drei Ecken gedacht, wenn man sich den Titel nahm. Oder man war halt in der letzten Szene und hat quasi den vorletzten Satz genommen, weil man gemerkt hat, als man es abgegeben hat, dass man noch nichts draufgeschrieben hat. Ja, und somit sind wir bei Der Schlüssel steckt von innen.
Es war ja die, es gab in den frühen 90ern, glaube ich, eine Gruppe von Autoren aus der Lindenstraße abgewandert nach Amerika. Die haben dann Tropical Heat geschrieben.
Oh, Tropical Heat war lustig.
Na klar, waren ja auch Lindenstraße-Autoren.
Ist das gerade Quatsch?
Ja.
Okay. Na, so absurde Geschichten gibt's doch manchmal.
Ja, aber
ich fand's gerade zu abstrus. Also es war gerade so eine Stufe über abstrus, auch mit so einem random Detail,
ja,
dass ich kurz dachte, vielleicht stimmt's.
Ich wollte jetzt deine witzige Anti, die sind gar nicht gut Autorenhaltung, deine ironische Lindenstraße-Autorenhaltung. Gesundheit. Gesundheit. Aufgreifen
Danke.
Und da mit dir ins selbe Horn stoßen, damit ja. Du dich da nicht so alleine fühlst, aber das ist ja gar nicht aufgegangen.
Die Lindenstraße hat mich zerstört jetzt. Ich bin leider nicht mehr empfänglich für Humor oder Spontanität oder Logik. Also ich bin einfach, die Lindenstraße hat mich gekillt. Leute, lasst uns anfangen. Es ist einiges abzuarbeiten. Wie fandst du die Folge? Ich glaube, ich versuche jetzt immer mal rauszufinden, ob das Folgen sind, weil es gibt ja Folgen, die du total magst und ja. Welche du nicht so magst. Ja. Ich hasse ja alle ja. Und versuche immer rauszufinden, was ist der Unterschied zwischen denen, die du magst und die du nicht so magst. Ja. Und mein Tipp für heute ist, die mochtest du nicht so.
Das stimmt. Ich fand die, das war wieder so eine...
So eine Übergangsfolge, ne?
So eine Übergangsfolge zwischen den großen Geschehnissen und es wurden auch viele Storys aufgemacht, wo ich gedacht habe, hä, wozu brauchen wir das denn jetzt noch? Wie zum Beispiel Sigi und Elfi, die nach Ewigkeit mal wieder aufgetaucht sind und jetzt so ein bisschen, man hat so das Gefühl, dass da gerade so ein Farewell eingeläutet wird oder vorbereitet wird oder so, weil irgendwie, also.
Naja, klar, er wird wahrscheinlich befördert, muss nach Rosenheim umziehen
ja.
Und sagt dann, mir gefällt's hier eh nicht mehr so gut oder
genau,
so.
Genau.
Und aber es ist auch sonst nichts weiter passiert, also er hat Geburtstag, sie verstehen sich gut, wir haben Sex. Und ich dachte so, okay, Sigi und Elfi verstehen sich gut, wahrscheinlich stirbt gleich jemand oder so. Also irgendwas ist da ja im Universum gerade nicht okay.
Ja.
Weil Also, was ihre Ehe ausgemacht hat, ist, dass nichts stimmt,
ja,
dass sie sich nicht gut verstehen oder dass es zumindest irgendwie immer Probleme gibt. Und jetzt kriegen wir sie so völlig random nach 6 Monaten wieder gezeigt, während sie einfach total harmonisch Abendessen.
Ja.
Okay. Danke.
Naja, ich finde, was so ein klassisches Lindenstraße-Foreshadowing ist, ist ja, dass er sagt, ja, weißt du was, ich werde befördert. Also wahrscheinlich ist jetzt eigentlich nur eine Formalie, aber es ist wohl ziemlich sicher, dass ich befördert werde.
Ja, das ist aber ein Foreshadowing für jeden anderen Film und Serie. Bei der Lindenstraße könnte es vielleicht bedeuten, dass es wirklich passiert. Weil ich weiß, du willst darauf hinaus, dass es wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Wie wenn man sagt, mach erstmal den Auszug, ich erzähl dir alles, wenn du wiederkommst. Ja. Weiß man, einer von euch beiden wird leider diesen Tag nicht überleben. Weißt du, so.
Ja.
Aber die Lindenstraße ist wahrscheinlich, du siehst, was du kriegst, was du siehst. Na, weil wir wissen doch, dass sie dann nicht mehr dabei sind.
Ja, ja.
Also, deswegen wäre es ja der perfekte Absprung.
Er sagt dann auch so, dann irgendwie Elfie muss dann irgendwie, ich weiß gar nicht, an die Klingel oder so, an die Tür oder so. Und dann sagt er noch so, naja, es ist halt in Rosenheim, aber ich wollte sowieso hier weg. Und dann sagt sie, was hast du gesagt? Und er so, auch nix. Also wir wissen auch gar nicht, wieso er das laut ausgesprochen hat.
Damit wir es hören, weil wir sie wahrscheinlich nie wiedersehen.
Ja, aber es hätte man ja trotzdem irgendwie anders, also es war irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar.
Warte mal, hast du gerade eine Stelle gefunden, die man hätte eigentlich anders besser machen können? Und jetzt erzählen wir ihm alles darüber.
Und was ich auch nicht kapiert habe, ist, Rosenheim ist gar nicht so weit weg von München.
Da kann man doch
also
pendeln.
Das ist doch eigentlich so ein klassischer Pendelding, ja, so ein Pendelgig. Aber es ist anscheinend in einer Zeit gewesen, der die Wohnungsknappheit noch nicht so brutal vielleicht, war wie heutzutage.
Vielleicht meint er auch das Rosenheim in Pennsylvania, oder?
Vielleicht Rosenheim.
Ja.
Rosenheim.
Ja.
Wo es dann so Amish-Limonade gibt und so. Wir waren ja, als wir in Amerika waren letztes Jahr.
Aber keine Amish.
Nee, als wir letztes Jahr in Amerika waren, da habe ich mir doch an einer Raststätte irgendwo in den Smoky Mountains so eine Limonade. Das war diese Raststätte, wo es auch so Trump-Sachen gab.
Ja, es war die Raststätte, die war von Amish.
Die war
das
von
stand
Amish,
ja auch draußen.
Genau.
Also es waren Amish-Produkte.
Ja.
Und wir sind dann so reingegangen, fanden das natürlich irgendwie interessant, Kulturbanausen, die wir sind,
ja,
gucken,
ja,
das Fremde,
ja,
so blöd, sagt man ja nicht eigentlich, sorry, ja, ja, entschuldigt bitte, aber ich habe mich jetzt selber über uns, also uns selber verurteilt.
Ja.
Und dann haben wir da drin auch ein paar lustige Sachen gefunden, ich habe zum Beispiel was sehr Niedliches für Frieda und ihre Katzen da gefunden,
ja,
ein sehr lustiges Schild. Und dann habe ich in der Mitte des Raumes plötzlich so einen riesen Trump da war quasi so ein Tisch, wo es so
Trump-Merch
gab.
Ja.
Und dann habe ich alles hier zurückgelegt an dem Platz, wo es war und habe nichts genommen.
Ich habe mir da eine Orangenlimonade gekauft,
ja,
von den Amish, wo auch irgendwie, die war so weird, weil da irgendwie auch drauf stand, frisch gebraut und so, also schon ganz viele deutsche Begriffe drauf.
Ist ja in Pennsylvania normal.
Naja, aber das fand ich, aber es ist trotzdem crazy zu sehen.
Ist super crazy. Aber es ist ja auch wirklich, muss man sagen, an der Ostküste wirklich verrückt. Ostküste so oben, bisschen weiter rein, wenn du auf Amerika drauf guckst, rechts oben mittig so, ist ja so krass deutsch.
Der German Belt.
Mhm.
Es ist ja tatsächlich, haben es ja auch viele deutsche Begriffe bis nach Hollywood geschafft, weil ja viele jüdische Filmemacher im Krieg nach Kalifornien geflohen sind,
ja,
und dann da die Studios aufgebaut haben,
ja,
und aber halt auch so diesen Deutsch-Englisch-Mischmasch irgendwie mitgebracht haben. Und zum Beispiel ist es heute so im Studiosystem in Hollywood, wenn eine Szene aufgenommen wird, bei der kein Ton aufgenommen wird. Manchmal dreht man ja so Bilder, für die man keinen Ton braucht, weil man den schon hat oder weil es einfach nur so ein Stimmungsbild ist, was eh nur zwischengeschnitten werden soll, dann wird dieses Bild MOS aufgenommen. Das steht dann auch da und das steht dann auf der Dispo und das sagen auch alle. Und MOS bedeutet mit ohne Sound. Das ist zum Beispiel eines dieser deutschsprachigen Dinge, die im Hollywood-Studiosystem immer noch angewandt werden.
Mhm. Ja, und so klassische Sachen wie Kindergarten und Gesundheit.
Genau. Schadenfreude.
Mhm. Zeitgeist.
Wir sind ja auch hier sehr zeitgeistig unterwegs.
Voll, und, Lindenstraße 1984, hallo.
Also Elfie und Siggi, die beiden, Siggi hat auch Geburtstag, sie hat ihm irgendwie einen Geburtstagstisch mit Champagner vorbereitet, so man denkt, er wird jetzt...
Er kommt schon so fröhlich nach Hause, ich habe mir erst mal gedacht, oh Gott, er ersticht sie jetzt.
Ich bin
einfach überhaupt nicht gewöhnt, dass die beiden fröhlich miteinander sind.
Ich habe auch gedacht, er sieht den Champagner und schlägt sie grün und blau, aber er freut sich, dass sie an seinen Geburtstag gedacht hat, das so, keine Ahnung. Und dass sie jetzt seinen Geburtstag feiern und über seine vermeintliche Beförderung und so. Und dann sitzen sie zusammen später in der Szene und reminiscen so ein bisschen. Reden
ihr erstes
so,
Date.
Genau, ihr erstes Date im Museum in Paris, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, in London. Und er kam aus München, sie aus Hannover und da haben sie sich gesehen und waren sofort hin und weg und dann wollten sie sich wiedersehen und haben es auch irgendwie gebacken gekriegt. Und es ist die ganze Zeit so Romance-Talk, es ist super unangenehm, weil man den beiden halt null glaubt, eine romantische Beziehung zu führen. Also es ist richtig schmierig eigentlich, schmierig unangenehm. Und dann,
wirkt so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig.
Es wirkt tatsächlich so ein bisschen Stockholm-Syndrom. Und irgendwann sagen sie auch so, ach, man müsste Gefühle in eine Dose packen können, damit man sie immer aufmachen kann, wenn einem danach ist. So ein super weirder. Und
dann sagt er, gibt es noch Nachtisch?
Romance-Talk. Und dann sagt er, gibt es denn noch Nachtisch?
Oder ich glaube, er sagt sogar Dessert.
Sagt er Dessert? Ich weiß gar nicht. Nee, Nachtisch sagt
ja,
er.
Ja, sagt er Nachtisch?
Ich
würde es ihm zutrauen.
Ich habe als Zitat Nachtisch, in Klammern dahinter habe ich geschrieben Sex-Siggi, damit ich das auch richtig einordne und richtig ausspreche, weil er sagt, wirklich gibt es denn noch
ja. Nachtisch? Und dann stehen sie beide auf und gehen ins Schlafzimmer. Ja. Da sind wir zum Glück nicht mehr dabei.
Das stimmt. Und damit haben
wieder in dieser sehr engen Wohnung muss sie wieder sich am Tisch vorbei. Und ich habe auch so gedacht, müsst ihr alle 12 Kerzen jetzt so anlassen? Es ist wirklich sehr eng hier in dem Raum.
Na, auch so CO2-mäßig, ne? Nicht ganz ungefährlich. Mhm. Ich glaube, so viel
und
Sauerstoff.
Wir sind ja im Winter, da sind die Fenster zu.
Ich glaube, so viel Sauerstoff ist da nicht mehr. Aber gut.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für eine Jahreszeit ist. Die Leute haben Jacken an, auf jeden Fall.
Ja. Naja,
können wir damit auch abhaken.
Genau, dieser Handlungsstrang wird in dieser Folge erzählt und niemand weiß
warum. Wir haben schon länger
warum.
Drüber gesprochen, als der überhaupt vorgekommen
am
ist.
Am wenigsten ist wahrscheinlich sogar Sieg und Elfi, warum das jetzt erzählt wurde, aber es ist nochmal passiert.
Ich glaube, die beiden hatten auch mittlerweile andere Jobs und dann hat die Lindenstraße nochmal angerufen, ja, wir bräuchten euch jetzt schon nochmal ein paar Tage am Set. Warum? Ich dachte, okay.
Ja, und aber unsere Aufgabe hier als Chronisten ist natürlich, euch das zu erzählen und euch da einzuweihen. Anderer Nebenstrang in dieser Folge sind Gabi und Benno, / Gabi, Benno und Frau Nolte. Gabi und Benno hat sich anscheinend 46 Mal beworben mittlerweile. Und
da wäre ich allerdings tatsächlich, also 46 Vorstellungsgespräche. Ja. Das ist ja auch noch was anderes. Da wäre ich allerdings auch mittlerweile ein bisschen schlecht drauf.
Ja.
Also kann ich ihm nicht übel nehmen.
Er sitzt da mit Anzug, Bier in der Hand.
Und seinen Fischen.
Guckt traurig glasig auf die Fische, während Gabi hinter ihm steht und einen Apfel isst.
Ja.
so ein bisschen aggressiv ist.
Ja. Ich habe schon ab und zu mal davon gesprochen. Es gibt einen YouTube-Sender, den ich gucke, der heißt CinemaSins. Der Filmsünden zuordnet, also so oft lustig, ne? Ja. Also es wird sozusagen ein Film durchgearbeitet und immer wenn der Film was falsch macht oder was doof macht oder ein Klischee bedient, gibt es so ein Ping und das ist sozusagen die Sünde. Und das ist sehr lustig, ich gucke das wirklich gerne, weil es sehr liebevoll, also das sind Filmliebhaber, die ziehen auch Sünden ab, wenn sie dann sagen, ach, aber ich kann diesen Film nicht übel nehmen und dann ziehen sie wieder so 100 Sünden ab und so, also es ist wirklich sehr, sehr nett. Und eine Sache, die sie immer wieder beobachten, ich glaube, ich habe das sogar schon mal hier gesagt, ist, sie vergeben immer eine Sünde, weil die Bösewichter super oft Äpfel essen. Also es ist immer so...
Als Dornröschen-Anleihe. Oder?
Keine Ahnung, als Garten Eden.
Schneewittchen meine ich.
Nee, also Garten Eden. Ja. Es ist super oft so, dass ein Bösewicht geforeshadowed wird, indem er ein Apfel isst. Mhm. Oder, also sie sagen es halt immer das Klischee und er ist jetzt ein Apfel, damit wir nochmal erkennen, was für ein Arschloch er ist. Mhm. Oder auch später, wenn schon klar ist, dass er der Bösewicht ist, so als coolen Moment.
Ja.
Und wir sind ja alle im realen Leben relativ viel unterwegs, also mehr und weniger. Und gerade in so Bösewichte, also das sind dann, ne, also wie oft steht da wohl frisches Obst auf dem Tisch? Ist eine Frage, die sich der CinemaSins Mensch sehr oft und zu Recht stellt, finde ich. Und trotzdem haben die dann immer irgendwo einen frischen Apfel her.
Kennst du Menschen, die den Strunk essen?
Also kannte ich, ja. Also ich habe das vor Augen, dass ich quasi das gesehen habe, dass das jemand immer mal macht, aber mir würde jetzt nicht einfallen, wer und ich war es nie.
Halte ich für komplett abartig.
Halte ich auch für völlig unnötig.
Ich wollte früher cool sein und habe Kiwis immer mit Schale gegessen.
Ich habe nie, ja, also Kiwis essen halte ich schon für komplett unnötig. Weißt du, was ich mal festgestellt habe?
Weißt du, die Vitamine sind alle in der Schale, Maria.
Ja, ja.
Das war meine gesündeste Zeit.
Du bist auch in der Schale. Zwei Sachen habe ich dazu zu sagen.
Ja.
Erstens, ich hatte früher immer Angst, wenn ich Kerne mit esse, dass in meinem Bauch eine Pflanze wächst.
Jeder von uns, ja.
Ja, ist das so?
Ja.
Deswegen bin ich schon, würde ich nie auf die Idee kommen, so Strunke zu essen.
Ich habe irgendwann versucht, mich dazu zu konditionieren, mir klarzumachen, dass in der Magensäure die Kerne so voll aufgelöst werden, weil das Säure ist.
Ja, 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 das ist ja wahrscheinlich auch so. Ja. Also, es ja,
aber
ist so.
Aber so salzsäurenmäßig habe ich versucht, mir das einfach es zu ist visualisieren.
Aber auch, ich glaube aber, Magensäure ist auch ziemlich fies.
Ja.
Wenn du mal manchmal nachts unangenehm aufstößt.
Naja, aber wenn du so Sodbrennen hast, ich meine, sie ätzt mir ja nicht die Speiseröhre weg.
Nee, aber es brennt schon ganz schön.
Ja, aber ich glaube, wenn ich Salzsäure trinken würde, wird
es
schon
auch
so, innen
ja, ja,
alles
klar,
verätzt.
Natürlich, es ist nicht viel Salzsäure. Ja. Nee, es ist nicht, es ist auch nicht, nein. So, okay. Und das Zweite ist, weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass ich Wessi-Obst nicht so gern esse wie Ossi-Obst. Und das ist bestimmt auch so eine frühkindzeitliche Prägung.
Aber was ist denn Apfel für dich für ein
Ossi-Obst? Also Ossi-Obst heißt für mich, dass es auch im Osten gab.
Ja.
Es gab es dann auch im Westen.
Ja.
Aber es gab ja bestimmte Sachen nicht im Osten. Kiwi, Banane,
so
die etwas
Tropenfrüchte.
Ja,
ja,
hatten wir nicht.
Ja.
Und esse ich auch alle nicht so gerne.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das quasi man so frühkindzeitlich quasi auch an bestimmte Geschmäcker gewöhnt ist oder so. Aber ich mochte nie Kiwi, ich mag Bananen nicht so. Also ich bin da so, wir sind einfach auch gerade die einzigen beiden, die mir einfallen.
Melonen magst du auch nicht so, ne?
Nee, Melonen mag ich auch nicht.
Melonen lieb ich.
Aber Wassermelone gab es, glaube ich, bei uns auch.
Melonen lieb
ich. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
Was mir dazu dieser Apfelsache einfällt.
Was wächst denn so in Russland? Das hatten wir alles.
Wird weg in Russland, Kartoffeln.
Ja, war immer meine Lieblingsfrucht. Habe ich immer 2, 3 zum Schnappern mitbekommen.
Ein schön Kartoffelsaft.
Ja, wir haben ja alles aus Kartoffeln gemacht.
Ah, ja.
Meine Freunde.
Bananen. Nee, ihr habt ja, was ich so interessant finde, ist die Ostversion von Marzipan, das ja aus Bittermandel gemacht wird, ist ja im Osten mit Pfirsich, aus Pfirsich, glaube ich, gemacht worden und war Persipan. Das ist, glaube ich, auf Pfirsichbasis, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe keins von beiden gern gegessen.
Aber Pfirsich? Pfirsiche?
Pfirsich kenne ich.
Gibt's, also gab es auch, ne? Oder? Werden die auch hier angebaut, Pfirsiche? Weiß ich gar nicht.
Ja, ich glaube schon. Pfirsichbäume?
Ja.
Pflaumen hatten wir auf jeden Fall viel immer.
Ja, Pflaumen sind ja so eine Art dunkle Pfirsiche.
Dunkeldeutschland, jetzt habe ich es gesagt.
Nein, ich hatte mal eine ganz kurze Phase.
Ich hasse es übrigens, wenn Leute Dunkeldeutschland sagen, Leute, das war gerade wirklich ironisch gemeint.
Ja, ich hatte mal so eine Phase in einem Jahr an 2 Monaten, wo ich mega addicted war auf Pflaumen.
In einem Jahr an 2 Monaten, ja. Okay.
Und dann waren die vorbei und seitdem nie wieder, davor nie und danach nie, aber vor, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren oder so gab es einmal so 2 Monate am Stück, wo ich so jeden Tag Pflaumen gegessen habe, wo ich gedacht habe, Pflaumen sind das Geilste, was es gibt. Und dann war es einfach, es war von heute auf morgen da und von heute auf morgen wieder weg.
Mhm.
Komisch, ne?
Ja, also mich erinnert es daran, dass ich, als ich in den Kindergarten, meine Mama hat mir immer Stullen geschmiert. Ich glaube, das, was du als Graubrot verstehst.
Ja.
Für mich ist das ja Schwarzbrot. Und ich hatte immer einfach 2 so Klappstullen. Und da war immer nur Butter und Pflaumenmus drauf. Und meiner Meinung nach hatte ich das meinen kompletten Kindergarten und ersten Schuljahre. Und ich weiß, ich hatte zwischendurch mal eine Phase, da hatte ich mal Ossi Nutella drauf.
Nur Dossi?
Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber ich glaube, es gab auch andere Sorten.
Ah, ja.
Und aber vor allem und meistens immer Pflaumenmus. Aber esse ich zum Beispiel heute auch überhaupt nicht mehr. Mag ich auch nicht mehr.
Pflaumenmus ist ja im Rheinland auch sehr verbreitet. Da gibt es ja bei Centis, gibt es ja dieses Aachener Pflümli.
Mhm. Ja, Pflaumenmus ist, glaube ich, insgesamt sehr verbreitet. Aber ich finde, ich esse gar nichts Süßes mehr auf Brot.
Mochtest du Zuckerrübensirup?
Nee. Habe ich, glaube ich, auch nie gegessen.
Das war immer geil, wenn man Frischkäse drunter gemacht hat und dann darauf Zuckerrübensirup.
Ich weiß gar nicht, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals als Kind Frischkäse hatte. Aber das heißt jetzt nichts, dass es das nicht gab. Also Kinder essen ja, was die Eltern kaufen. Ne?
Ja.
Also, aber ich habe früher immer auch Marmelade und so auf Stulle gegessen und zum Frühstück auch immer Cornflakes.
Mhm.
Und ich kann jetzt süßes Frühstück überhaupt nicht mehr. Kann ich nichts mehr dran finden. Also weder süße Sachen aufs Brötchen oder auf Brot, also auch nicht Nutella oder so, mag ich einfach überhaupt nicht.
Ja.
Noch bin ich großer Fan von süße Sachen zum Frühstück überhaupt. Ich brauche morgens was Herzhaftes.
Deswegen hast du mich geheiratet.
Na, du bist doch was super Süßes. Vielleicht brauche ich es deswegen auch nicht mehr zum Frühstück.
Vielleicht. Ja. Ist schon total übersüßt.
Meine Waage wiederum
übrigens,
hat da eine andere Meinung
zu. Übrigens, apropos, was mir gerade eben noch eingefallen ist, was ich noch loswerden wollte, weil es so ein schönes Beispiel ist.
Aber wir haben ja dann die Folge auch fertig besprochen, ne?
Absolut. Diese Bösewicht-Apfel-Sache wurde dann so schön konterkariert bei Angel Heart mit Robert De Niro und Mickey Rourke, wo ja Robert De Niro quasi der Teufel ist, der dem Privatdetektiv Mickey Rourke eine Aufgabe stellt. Und der isst die ganze Zeit gekochte Eier. Als Robert De Niro, der Teufel.
Ja.
Das ist so super weird, dass der Teufel Eier, die ganze Zeit, der isst die ganze Zeit Eier, schält immer so ganz langsam die Eier, während er so spricht und so. Und das hat natürlich so einen sehr evil Touch irgendwie.
Ich finde es total öko.
Das ist auch super schräg, aber wieso isst der Teufel Eier?
Na, vor allen Dingen hat der Teufel immer so einen Koch, der ihm die irgendwie im Background immer kocht und in der, weißt du, bei Äpfel kannst du ja pflücken und essen.
Ja.
Aber gekochte Eier musst du schon oder steht der Teufel selber morgens mit einer Eieruhr?
Der Teufel kommt ja aus der Hölle, wenn der sich einen Karton Eier mit nach Hause nimmt, sind die ja schon gekocht.
Nee. Jetzt.
Aber ich dachte immer, in der Not frisst der Teufel Fliegen.
Ja.
Aber dass er jetzt Eier...
Ich würde auch kurz hinterfragen wollen, ob der Teufel überhaupt Nahrung zu sich nehmen muss. und um was für eine Art Notfall es sich hier handelt.
So ein schöner Feuertopf.
Ja. Ich finde überhaupt, in Filmen sollte mehr Stulle gegessen werden.
Ich finde, sollte mehr Teufelsdarstellung in Filmen geben. Ich finde, Teufel so wie immer...
Stimmt, auch in diesem... wie heißt der Typ, scheiße, den wir eigentlich so mögen, auch Reise zum Mittelpunkt der Erde und so.
Brandon Fraser.
Hollywood Eve, ja. Brandon Fraser in dem...
mit dem Liz Hurley-Teufel.
Ja, na, das war auch
gut. Teuflisch, war auch gut.
Lucifer, die Serie mag ich ja ganz gern.
Oder hier der Pacino Reeves Anwaltfilm.
Ja, der ist aber, also mit
El Pacino.
Na, ja, aber wie, Charlize Theron ist das, glaube ich, ne?
Weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Ich fand ihn damals gut, als ich ihn damals gesehen habe.
Oh, hör mal, how did this get made? Die flippen alle völlig aus.
Und bei Konstantin ist doch hier der Dings, der Teufel, der von Fargo. Dieser
Film oder Serie?
Film, der da am Schluss den Typen in den Häcksler steckt.
Ach ja,
Der ist
der
doch
auch bei American Gods mitspielt.
Das kann sein, ja. Und der ist doch bei Konstantin, glaube ich, der Teufel.
Bin ich mir nicht sicher gerade, aber ich kann mich nur noch an... wie heißt sie von Dr. Strange, die so androgyn aussieht immer?
Ach so, ja.
Tilda Swinton ist glaube ich, jetzt ein Gabriel oder so. Irgendwie so.
Gibt
oder
auch,
Michael. Na, weiß nicht.
Ist ja auch,
ich kenne mich leider nicht aus in der christlichen Fantasy-Welt.
Christopher Walken ist ja auch Erzengel Gabriel in God's Army. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Fand ich auch ganz gut damals. Den gibt es ja irgendwie nicht mehr auf Video, habe ich das Gefühl. Man findet den irgendwie nicht. Man findet
den
nur noch Abteil 2.
Den gibt's nicht mehr auf Video? Also auf warst du jetzt auf deinen letzten Blockbuster-Touren in der Videothek?
Auf DVD
nicht?
Oder so. Also in Deutschland gibt's, man kann irgendwie nur noch die spanische DVD bestellen auf Amazon oder so. Und er ist auch auf keinem Stream-Portal. Irgendwie ist dieser Film verschwunden. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ganz komisch. Den würde ich gerne mal wieder sehen.
Ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen.
Christopher Walken. Und da spielt, glaube ich, ist das Ethan Hawke oder... Ich weiß schon, entweder Ethan Hawke oder Stephen Dorff oder so. So einer von diesen Typen spielt da irgendwie noch mit. Naja.
Vielleicht sollten wir weiterziehen. Ich glaube, dieses ganze Schauspieleraufziehen ist vielleicht für die HörerInnen nicht so spannend.
Kommen wir vom Teufel in die Lindenstraße und zurück.
Jetzt habe ich es bereut. Wir hätten weiter über Schauspieler reden sollen.
Und also 46 Bewerbungsgespräche, es läuft nicht. Er ist frustriert und Gabi sagt, naja, plötzlich klingelt's. Und Benno macht auf und Frau Nolte, die Mutter von Grise, steht vor der Tür und sagt, hier, ich muss dir mal was zeigen. Und dann zeigt sie Benno eine Karte.
Das ist nicht die Mutter von Grise.
Bertha. Für mich heißt Bertha immer Grise, weil sie ja Grise geheiratet hat. Und deswegen hab ich sie mal als Grise abgespeichert. Aber du hast natürlich recht, die Mutter von Bertha.
Ich schäme mich, dass ich das weiß.
Steht vor der Tür und sagt, ich habe hier eine Karte bekommen, da stimmt was nicht. Und dann sagt Benne, was ist denn los? Und dann zeigt sie ihm die Karte hier, die haben sie mir aus der Türkei, glaube ich, geschickt oder so. Und sie haben geschrieben, dass sie zwei junge Leute aus Amerika mitgenommen haben, als Skipper auf ihrem Boot, nämlich Saul und Paul Foster.
Ja, Saul und Paul Foster. und da habe ich auch schon wieder gedacht, Wow.
dann
soll das so eine Lollek- und Bollek-Sache sein, oder was? Ja,
wahrscheinlich. Aber ich auch nicht, vom Saulus zum Paulus natürlich steckt da drin. Und dann sagt irgendwie
Aber wie tief?
Und dann Gabi und so sagen irgendwie, ja, was denn? Und so, aber das sind doch einfach zwei junge Typen, die mir, ja, aber sagt dann, sagt Neute irgendwie so, ich hab da, mein Instinkt sagt mir, dass da was nicht stimmt. Und dann alle so, ja, okay, was sollen wir machen? Ist halt so. Und dann sieht man nachher Frau Nolte zu Hause, wie sie telefoniert mit der amerikanischen Botschaft und wie man das ja so macht, wenn man ein schlechtes Gefühl hat bei, wenn man Amerikaner kennengelernt hat, dann ruft man ja in der Botschaft an und sagt, gucken Sie doch mal bitte, ob diese Leute hier was verbrochen haben, die ja. ich da kennengelernt habe.
Ja.
Saul und Paul Foster aus San Diego.
Ja, wird nach denen gefahndet.
Genau.
Dann, wir können ja diese Szene auch zu Ende erzählen. Dann klingelt's nachts, ein paar Stunden später offenbar, und sie schimpft los, als hätte sie zwei Persönlichkeiten und hätte vergessen, dass sie da ja angerufen hat und vielleicht jemand zurückruft. Und dann erfährt sie die schlimme Wahrheit, nach Saul und Paul wird wirklich gefahndet, ihr Instinkt hat gestimmt, und zwar wegen Raubmord.
Und es war nicht der Cliffhanger. Muss man dazu sagen.
Ja, das wäre doch mal ein Cliffhanger gewesen, weil der Cliffhanger war schon wieder so keiner.
Das war nicht der Cliffhanger und so gefährlich und so schlimm. Ihr Instinkt hat sich nicht gedrückt. Es war auch so, sie ist dann nachts im Nachthemd irgendwie ans Telefon gegangen und sie hebt das Telefon ab und sagt, hallo, wer sind Sie?
Ja.
Nicht hallo, wer ist da, sondern hallo, wer sind Sie?
Ja, das ist eigentlich das Beste. Ja. Eigentlich muss man nur noch so ans Telefon gehen. Hallo, wer sind Sie? Ist das nicht geil? Ich finde es super. Das
ist ja auch eine geniale Meldung am Telefon. Hallo, wer sind Sie?
Hallo, wer sind Sie? Gut finde ich auch, hallo, was wollen Sie?
Na.
Weil da kann man direkt abkürzen.
Absolut.
Ja, ist mir erstmal egal, wer Sie sind.
Na.
Ob mich das interessiert, sag ich Ihnen, wenn ich weiß, was Sie wollen.
Aber interessant, dass die Botschaft dann tatsächlich zurückruft und vor allem offensichtlich auch erstmal längere Zeit recherchieren muss und dann mitten in der Nacht zurückruft, weil die Botschaft war ja in München, wo sie angerufen hat, logischerweise.
Ja, aber sie haben ja dann natürlich erst jemanden erreicht in den USA und da wurde dann vielleicht Druck gemacht, weil sie die ja suchen.
Naja,
okay. Offensichtlich wird international gefahndet, weil sie fragen sie ja dann genau, wo das war und wo die sind und so. Und ich nehme an, da wird jetzt, also sowas geht ja dann immer an so CIA. Und dass da jetzt wahrscheinlich auch irgendjemand, den wir aus dem Film und Fernsehen kennen, so der James Bond der USA, gibt es das in den USA?
Naja,
Born,
also,
Born.
Ja, aber sie sind ja nicht in den USA, das kann gar nicht CIA sein, ist ja international, also es muss ja dann so aus Interpol oder sowas.
Aber CIA sind doch die dann immer, also Jason Bourne ist doch CIA.
Ja.
Und die CIA ist doch quasi alles, was außerhalb passiert.
Ja, ja.
Und FBI ist alles, was innerhalb passiert.
Aber.
Und es gibt noch Interpol.
Ja.
Aber da sieht man doch dann in Filmen immer, dass sie sich dann mit der CIA zusammentun müssen und so. Also, weil wenn die CIA, wenn quasi die USA jemanden jagt und der taucht irgendwo auf, dann kümmern die sich doch.
Ja, aber die dürfen den ja nicht verhaften.
Ist nicht Interpol Europa?
Ja, aber die dürfen, aber die sind ja in der Türkei oder so, oder irgendwo anders hin am Weg, die dürfen die ja nicht verhaften, weil die ja nicht in amerikanischen Gewässern sind und.
Aber wenn es einen internationalen Haftbefehl gibt?
Ja.
Aber dann sieht man doch immer das, dass sie sich dann mit den vor Ort, den Behörden zusammentun.
Ja,
aber da ist dann schon, glaube ich, auch jemand Amerikanisches dabei.
Aber die vor Ort Behörden müssen die festnehmen und die Amerikaner dürfen dann einen Auslieferungsantrag stellen oder umgekehrt. Wenn es in Amerika passiert, dürfen die Europäer.
Es sei denn, aber bei einem internationalen Haftbefehl ja nicht, oder?
Das weiß ich nicht. Aber ist nicht immer dieser, ist es immer so ein Auslieferungsantrag?
Es gibt Länder, die liefern
gebunden?
Nicht aus und Länder, die liefern aus, ne?
Ja.
Ja, wahrscheinlich kannst du einen internationalen Haftbefehl haben und der gilt dann aber übersetzt dann nur für die Länder, die einen Auslieferungsdeal haben.
Oder die Länder können sozusagen auf Ansage Menschen unter Schutz stellen, obwohl.
Ich wette, es ist super einfach und ganz viele von unseren HörerInnen wissen das und sind jetzt so, oh, Leute.
Wir haben ja, wir sind ja sehr beliebt in der Rechtsszene.
Ja.
Also und damit meine ich nicht Nazi-Szene, sondern Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter, Schöffen hören uns besonders gerne während Verhandlungen und so. Also was das Recht und das Gesetz und das Grundgesetz betrifft und so, da sind wir wahnsinnig beliebt.
Ja.
Deswegen werden wir wahrscheinlich viele Meldungen bekommen, wie das genau funktioniert.
Mir fällt gerade ein, wir haben auch Post bekommen.
Interpol ist ja, glaube ich, die Abkürzung für internationale Polizei sozusagen, International Police.
Stimmt, aber trotzdem sind dann wahrscheinlich immer von den jeweiligen Ländern auch Leute da, die direkt Interesse haben an der Person oder so.
Es gab in den 90ern übrigens eine geile Serie im ZDF mit Heiner Lauterbach, die hieß Eurocops, wo so verschiedene Polizisten aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen ermittelt haben. Und da war Heiner Lauterbach für Deutschland. Maria, Heiner Lauterbach für Deutschland.
Ich finde jetzt leider die E-Mail nicht, aber da wurde geschrieben, dass nicht eine Eule Niehau gesagt hat, sondern die Katze. Dass eine Katze durchgeführt hat und keine Eule.
Ich weiß, dass es mehrere Teile von diesem Spiel gab, immer mit anderen Tieren.
Naja, vielleicht gab es dann auch mal eins mit einer Katze.
Weil es erst hieß, wer war es, und dann gab es irgendwie, wie war es oder so, und das hat dann auch so gewechselt.
Wir reden gerade von einem Spiel, glaube ich, haben wir letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen. Ja.
Wahrscheinlich letztes Mal, weil es um die Spielverfilmung.
Ach ja, stimmt.
Battleship.
Fiel mir nur gerade ein, dass das jemand gesprochen hat, erzählt hat. Naja, egal.
So,
also
ein Cliffhanger, der keiner ist. Genau. Bertha und Gottlieb haben offensichtlich gesuchte Raubmörder auf hoher See auf ihrem Schiff als Skipper dabei.
So, und jetzt sind wir wie immer bei unseren Lieblingsfamilien, die wir offensichtlich einfach nie wieder loswerden.
Kommen wir zur Main Story der Folge, logischerweise die
Main Story.
Zur Main
Story meines Lebens.
Es geht wie immer um den Schildknecht-Nossek-Konflikt.
Wir haben übrigens die Folge erreicht, an der die letzten Sympathien, die ich für Maike hatte, weg sind.
Ja, Maike ist Pain in the Ass mittlerweile. Das muss man
am Anfang
sagen.
Mochte ich die, weil ich das Gefühl, die ist die Einzige, die nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber
die noch alle Tassen im Schrank hat.
Ja, genau. Aber mittlerweile finde ich die so anstrengend und so pseudo-evil und so.
Ja, also wir sehen am Anfang irgendwie Maike mit Fräulein Angelika. Das ist ja die Haushälterin / Geliebte von Franz.
Auch überhaupt komplett unproblematisch, dass sie sich weiterhin bezahlen lässt.
Ja, irgendwie sehr weirdes Beziehungskonstrukt. Auf jeden Fall ist die, liest Maike was vor und Maike macht
Arabische Märchen,
1001 Nacht. Und Maike macht keine Hehl daraus, dass sie Angelika zum Kotzen findet.
Insofern, dass sie auch sagt, dass sie nicht mag.
Genau, ich mag den nicht. Und so. Und Angelika sagt, naja, dann hast du halt Pech gehabt. Ich finde Angelika relativ cool in dieser Folge.
Nee, ich finde die auch ätzend. Ich finde die auch, die ist auch völlig psycho, wie die dann später redet.
Ja, aber wie sie dann nachher von Dressler sich da irgendwie gar nicht so
ja,
doof
ja, das stimmt schon.
Lässt.
Ich finde auch gut,
cool,
dass sie mal so ausspricht, wenn wir lassen uns alle von diesem Kind terrorisieren, können wir mal alle wieder ein bisschen runterkommen. Na. Das finde ich schon auch okay, aber die Art, wie sie spricht, entweder spielt sie super schlecht, weil sie immer so wie so ein Roboter spricht. Und dadurch wirkt sie so, als wäre das für sie irgendwie ein Experiment, wo sie an bestimmten Situationen bestimmte Dinge sagt, um zu gucken, wie jemand reagiert und dann ihre Forschungsergebnisse zu Hause auswertet.
Aber versuch du doch mal, diese Rolle zu spielen, diese Komplexität dieses Charakters zu erfassen, in seiner Gänze zu erfassen als junge Schauspielerin, da richtig reinzugehen in die Figur und da wirklich alles rauszuholen, alle Nuancen, alle Facetten zu spielen, diese Angelika mit Leben zu füllen, das ist eine Mammutaufgabe, der sich diese Darstellerin da gestellt hat. Und ich finde, da ist sie auf einem guten Weg. Ja. Sie hat ja bisher auch noch nicht so viel Screentime. Das ist jetzt eine der ersten Folgen, die sie richtig viel Text auch hat und so.
Ja, für uns alle sehr aufregend.
Und, muss man sagen. Hat sie wirklich alles gegeben. Ja, es ist so ein bisschen, es geht alles so ein bisschen hin und her.
Ich kann auch die ganzen Emotionen der Leute in den verschiedenen Szenen nicht mehr nachvollziehen, weil die auch alle so schnell wechseln und sich ändern und wer sich hasst, wer sich liebt, wer nett ist, wer unfreundlich ist, wer wem was zu sagen hat. Ich sehe auch einfach überhaupt nicht mehr durch. Also die Folge vor einer Woche quasi oder für euch vor zwei Wochen endete ja damit, dass Dressler mal richtig Henny einen eingegossen hat und sie auch irgendwie, oder geschenkt, sagt man, glaube ich, eingeschenkt. Und sie dann so ein Breakdown hatte, auch als sie dann diese Tickets von Nossek entdeckt hat und so weiter und so fort. Und diese Woche ist aber offensichtlich sie und der Arzt offensichtlich wieder Best Friends oder was? Keine Ahnung. Also es geht dann so weiter, dass
Hat der Arzt, also Dressler, nimmt der nicht sogar Bezug nochmal darauf, wenn er irgendwann zu Handy sagt, ach, und übrigens nicht so ungut?
Ja, ja, klar, natürlich nimmt er darauf Bezug, aber also nachdem, wie das eskaliert ist letzte Woche, kann sie ja nicht so jetzt drauf sein.
Es ist übrigens, ich finde es übrigens ganz witzig, am Anfang, also nachdem diese Maike-Angelika-Sache ist, kommt Franz nach Hause und dann sagt er, und, wie läuft's und so? Und dann so, ja, ich komme, also sagt Angelika so, ja, ich komme nicht so richtig klar mit Maike, sie mag mich irgendwie nicht und so, sie findet es irgendwie schwierig. Und Franz sitzt dann da und sagt so, ja, ach, und aber alle zerren nur an mir, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man es irgendwie den Leuten recht machen soll und so. Und Angelika sagt dann irgendwie, Handy macht auch, was du willst und so. Und Franz, und dann geht es irgendwie um Tanja, weil dann auch rauskommt, dass Tanja mit Nosek in Amerika ist. Und dann sagt Franz in Bezug auf Tanja zu Angelika, ich weiß auch nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Und da denke ich mir, naja, also mit seinem, als 15-Jährige mit seinem Tennislehrer nach Amerika zu fahren, ist auf jeden Fall falsch.
Ja.
Ist gar nicht so schwer, nee, da irgendwie die Balance zu finden zwischen richtig oder falsch. Das ist auf jeden Fall diese Falschseite.
Ja, also irgendwie kommt dann der Dressler und macht dann so eine Familienintervention schon wieder.
Ja, und da muss man sagen, ich bin ja eigentlich Team Dressler, aber jetzt geht er mir langsam richtig auf die Klöten. Er hat ja letztes Mal dieses große, ich werde immer für Maike fighten und so Fass aufgemacht. Und jetzt fängt er an, jetzt wird er fast homöopathisch. Also jetzt ist es so ein bisschen, jetzt wird es so ganz weird, weil er irgendwie anfängt sozusagen, ja, ist doch klar, dass Maike krank ist, so sehr, wie sie sich ja alle die ganze Zeit streiten.
Also das, nee, das finde ich schon okay. Also dass er sagt, dass das psychische Grundlagen hat, dass es ihr schlecht geht und dass es fast immer so ist, finde ich voll okay.
Aber ich finde, dass Angelika sagt dann so recht, aber Moment mal, Maike hat eine Rippenfellentzündung. Ja, wohl nicht, weil sie sich jetzt irgendwie so geärgert hat.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch ein legitimer Einwand.
Ja, ja, aber dass sie auch nicht gesund wird, kann ja damit zu tun
haben. Ja, sie will nicht gesund werden.
Ja, ja, klar, aber das ist ja dann Psychin jetzt.
Ja, aber nur, weil sie sagt, ich bin so traurig, dass Mama und Papa sich nicht mehr mögen, davon hat sie ja nicht weiterhin eine Rippenfellentzündung. Also man kann das schon.
Nö, aber davon heilt sie halt auch nicht.
Ja. Na, ich fand's ein bisschen komisch.
Ich fand da alles komisch. Also ich meine, er sitzt da bei denen auf der Couch im Wohnzimmer, moppert irgendwie alle an, verurteilt Franz, dass er eine neue Freundin hat. Dann zitiert er Henny dahin, die ja irgendwie eine Woche vorher rund gemacht hat wie ein Buslenker. Dann bestimmt er, wer wieder mit wem zusammen sein soll, damit es Maike gut geht. Wo er kann doch auch gar nicht wissen, was bei Franz und Henny los war. Es geht ihn doch auch gar nichts an. Also vielleicht können sich Leute mal bitte einfach trennen. Also ich meine, wenn vielleicht, weißt du,
ja,
er weiß doch gar nicht, warum die sich getrennt haben.
Das Ding ist,
er will nur einfach, dass sie wieder zusammenkommen. Und dabei hat er ja vor einer Weile mal auch gesagt, wenn die getrennt sind, dann sind die getrennt. Da brauchen wir jetzt auch nicht, hat ja keiner was von. Also diese Meinung hatte er ja mal. Na,
das Ding ist ja, wenn er wirklich für Maike da sein wollen würde, dann würde er sich um Maike kümmern und ihr einfach Trost spenden und ihr einfach diese Dinge erklären.
Oder ihr genau das einfach erklären.
Anstatt die Eltern mit so einer vorgehaltenen Pistole auf der Brust dazu
versuchen,
zu zwingen.
Eine Empathie irgendwie bei ihr, dass es einfach passiert, dass Erwachsene sich trennen und dass Mama und Papa haben dich noch genauso lieb. Es sei denn, er schüttelt sie, wenn sie im Kummer liegt und sagt, dann haben dich alle irgendwann nicht mehr lieb, wenn du sie zwingst, zusammen zu sein. Jetzt wiederum macht er das Gleiche, zwingt die Leute zusammen zu sein, sagt Franz, er soll irgendwie mit Fräulein Angelika Schluss machen, die angeblich so jung ist, aber hat mal jemand rangezoomt in der Kamera, Freunde? Spoiler-Alarm, so jung ist Fräulein Angelika. Ich glaube,
es ist die Zeit damals.
Ich glaube, es ist Frau Angelika.
Damals sah man ja, in den 80ern sah man noch mit Mitte 30 irgendwie schon aus wie heute mit Anfang
50. Aber ich finde auch, ihre Stimme und ihre Augen erzählen mir was anderes, als diese Serie mir erzählen will. Und
was hast du denn in den Augen von Fräulein Angelika gesehen?
Na, vor allen Dingen habe ich an den Augen viele Falten gesehen, die ich ja von meinem Spiegelbild kenne. Und ich weiß, der Wind der 20er ist lange an mir vorbeigeweht.
Der Wind der 20er?
Ja.
Verstehe.
Ja. Soll ich dich mit dem Gedanken noch kurz?
Ja, der Gedanke ist schön, aber gehen wir weiter.
Und es ist alles mega anmaßend, macht überhaupt keinen Sinn, alle widersprechen sich, dann geht der Dressler weg, dann sitzen Henny, Franz und Fräulein Angelika noch zu dritt und sind so ekelhaft offen, aggressiv, beleidigend zueinander, dass ich echt denke, Nils, warum muss ich das gucken? Ich habe mich so unwohl gefühlt in der Szene. Ich fand es so furchtbar.
Gibt es so einen seltsamen Bitchfight, in dem sie irgendwie.
Aber halt so ganz offen, also so wirklich ganz eklig.
Aber versucht nicht Fräulein Angelika noch irgendwie ein bisschen Verständnis für Henny aufzubringen?
Naja,
oder ist das auch
aber
nur
so herablassen.
Ach so, okay.
Ja, so mega so. Also ich habe ja nichts gegen sie. Also sie will sich quasi, sie will einfach die sein, die so über allem steht.
Ja,
also weißt du so. Und wie sie das macht, ist ja auch total ekelhaft.
Ja.
Also, aber Henny ist auch total ekelhaft und fängt an, wieder so eklig rumzusticheln und persönlich zu werden und so. Franz lacht dazwischen die ganze Zeit und ich denke, sind wir jetzt hier kurz vor einer Mörder-Suicide-Situation und wenn, kein Problem für mich. Also es ist alles, alles furchtbar. Es geht dann wieder keine Sekunde um Maike, sondern nur um, naja, ich habe ja gehört, dass sie sind ja wohl schon immer etwas unausgeglichen. Die ganze Zeit und es ist unerträglich.
Ja, es ist ein komisches, so ein bisschen so eine Sommerhaus der Stars-Situation, in der sie sich dann alle da so anpumpen. Und dann geht Fräulein Angelika und sagt, ja du, ich ruf mich einfach an, ich muss ja jetzt nicht hierbleiben und so, und haut ab. Und dann bleibt es trotzdem weiterhin weird, also selbst zwei Personen.
Ja, aber dann werden die plötzlich auch wiederum irgendwie so freundlich zueinander.
Die werden plötzlich so flirty.
Und man hat so das Gefühl, kommen die jetzt wieder zusammen?
Ja. Und Henny geht auch voll, Henny sagt auch so, ich kann mir auch vorstellen, wieder mit dir zusammen zu wohnen. Und man denkt so, war nicht gerade noch Franz Freundin da? Was ist denn?
Und Franz ist aber auch nicht so, also er ist natürlich so, ja, was willst du denn jetzt wieder? Denn ein Spielchen und so kann ich alles nicht ertragen. Und dann kommt Nosek wieder.
Ja. Er hört ihn über sich, weil Nosek wohnt über Franz.
Und fängt so ruhig an zu reden. Jetzt ist er ja wieder da. Jetzt werde ich ihm gleich mal zeigen, wer hier. Also so ganz komisch.
Fand ich aber ganz gut.
Ja, ja. Und rennt dann hoch und will Nosek verprügeln. Oder verprügelt Nosek auch im Prinzip. Und das finde ich, ist für mich die einzige nachvollziehbare Reaktion, weil die Leute offensichtlich, die vergessen, die Schreiber und auch die ZuschauerInnen wahrscheinlich, dass Tanja 15 ist. Und es ist nicht okay.
Ja.
Und Nosek war gerade 2 Wochen mit ihr in San Francisco. Ich finde so gut, dass keiner nachvollziehen kann und auch nicht weiß, wie man das könnte. Wie man rausfinden kann, wer in welchem Hotel geschlafen hat, weil auch in den 80ern hätte man das rausfinden können, also im Nachhinein, weil sie ja dann, Tanja dann behauptet und keiner glaubt ihm. Und ich denke, Leute, ruft doch einfach mal an in den Hotels. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Und dann kommen Benno und Gabi und dann kommt natürlich auch Frau Kling und Benno zieht die beiden auseinander und sagt, dann dreht sie noch um zu Nosek, sagt, ja, wischen sie sich mal in den Mund sauber, dass sie nicht so viel Blut in ihre schöne Wohnung kriegen. Ja. Okay, Benno, vielen Dank.
Das war jetzt wirklich das Service, Benno.
Ja, ist auch wirklich Service in dem Benno. Moment, also
mit Salz gut rausreiben.
Ja, also falls es hier gerade eine Frage gibt, die man klären sollte, gut erkannt, Benno, gut in den Raum gelesen, das ist das Einzige, was Benno sagt.
Ja.
Naja. Er reißt die beiden auseinander, geht übrigens auch sofort.
Na, niemand mag Nosek.
Im Drehbuch stand auch so ein bisschen offensichtlich keinen Widerstand leisten.
Na. Ja, für Franz ist dann auch okay. Also sobald jemand dazwischen kommt, ist Franz sowieso okay.
Ja, Franz ist dann sofort runtergegangen und dann ist Henny plötzlich all in love mit Franz und ach, dass du so für uns kämpfst und so. Und das findet er ganz. Und dann finden sie es beide toll.
Na.
Und dann ist es irgendwie, glaube ich, ein paar Stunden später oder so, sie haben sich einen Plan ausgedacht, wie sie mit Tanja umgehen, die ja quasi gelogen hat, die gesagt hat, ich fahre da 2 Wochen alleine hin.
Genau.
Und der Plan, der jetzt kommt, dazu habe ich ein paar Fragen an dich als jemand, der ja ein Vater ist.
Also, Tanja kommt nach Hause und geht zu Franz.
Und die beiden aber völlig auch übrigens gerade so wirken die total verliebt. So, ja, geh du mal lieber. Und sie fässt ihm dann noch so auf die Schulter und so. Wir sind ja einer Meinung. Ich denke, was ist hier los?
Tanja, hey, ich habe Kopfhörer auf. Tanja geht zu Franz und Henny ist auch da und Henny sagt, ja, ich geh schon mal hoch und so und dann ist Tanja mit Franz alleine und Tanja erzählt erstmal so, wie es so war in Amerika, sie also kriegt dann noch von Henny einen Orangensaft und sagt dann, hier, du willst ihn wahrscheinlich mit Eis, weil du jetzt dran gewöhnt bist und so und dann sagt Tanja, die flippen völlig auf Eis, die Amis.
Ja.
Das ist auch ein super Satz.
Die flippen völlig auf Eis, die Amis.
Die flippen völlig auf Eis, die Amis.
Tun sie und, übrigens immer noch.
Ja, absolut.
Kriegst kann man, alles mit Eis.
Kann man wirklich nur bestätigen, die flippen völlig auf Eis und auf Klimaanlagen, die Amis. Und dann erzählt sie so ein bisschen so von ihren Eindrücken und Franz ist noch so ganz freundlich interessiert, sagt, das ist ja toll und so. Und dann,
Henny begrüßt sie auch noch super nett an der Tür.
Naja, und dann sagt sie irgendwie so, ja und so und dann war ich da, so habe ich da den ganzen Tag trainiert und war immer um 21.20 Uhr im Bett, wo man ja immer sagen muss, das ist natürlich immer das Auffälligste, wenn man konkrete Zeiten sagt, das darf man natürlich nie sagen. Weil
ja,
das
oder
immer
auch
auf,
so, wir
auffällt.
Haben zu vierten in einem Zimmer geschlafen, die eine war aus Rand, die anderen zwei, ach so.
Ja,
ja.
Ja genau, also Franz nimmt sie so ein bisschen auf den Kicker und sie checkt es noch nicht so richtig und er will irgendwie so mehr wissen und es ist klar, dass Franz weiß, dass sie Scheiße erzählt und sie schwimmt so ein bisschen und versucht sich aber da so sehr raus zu notlügen, indem sie irgendwie Mitbewohnerinnen auf ihrem Zimmer erfindet und dann Franz Final Punch sozusagen, um sie zu überführen, ist, dann gib mir doch mal die Namen und Adressen deiner, der Mädchen, mit denen du auf einem Zimmer warst, wo ich sage, Namen und Namen hätten vielleicht auch einfach erstmal gereicht, weil Adressen habe ich nur wirklich nicht von Leuten, mit denen ich auf einem Zimmer schlafe, immer sofort.
Ja.
Und vor allem nicht parat. Also da ist er dann auch etwas übers Ziel hinausgeschossen und sie war dann auch so, hä, aber ich, so aufregend waren die auch nicht, also von denen habe ich nicht die Adressen. Eigentlich hat sie eigentlich ganz cool reagiert. Und dann kommt der weirde Erziehungsturn von Franz. Franz sagt dann, naja, dann kannst du ja, wenn du hochgehst, weiß ich nicht was.
Nee. Hochgehen hat er nicht gesagt, oder? Nee, er hat nur gesagt gehen.
Ja, aber er sagt, aber jetzt irgendwie noch in so ein, wenn du dann gehst, kannst du ja dann, weiß ich nicht, das und das machen, hat er irgendwie so zu ihr gesagt.
Genau.
Und sie sagt dann so, hä? Ja, klar, und so kann ich machen und so. Und dann sagt er, nee, du hast mich nicht verstanden. Wenn du gehst, also jetzt.
Ich möchte, dass du jetzt gehst.
Und also keiner hätte das verstanden, sondern das super unlogisch formuliert war.
Auch nachdem sie quasi im Pseudo-Smalltalk erst gehalten
hat. Genau.
Und sie so, hä, okay.
Und dann sagt er so, ich möchte, dass du jetzt gehst und ich möchte dich nie wieder sehen.
Nee, bis auf Weiteres nicht mehr sehen.
Genau. Und es ist so.
Und sie wird zuerst mal so wütend und versteht es nicht und geht zur Tür und dann an der Tür sagt sie so, ja, alles klar irgendwie. Und dann sagt er halt, was los ist. So, wir wissen genau, was du gemacht hast. Jetzt lüg doch nicht und so. Und dann sieht man kurz, dass sie sich so schämt.
Ja.
Und dann setzt sie sich wieder und will das so erklären. Und ihre Erklärung ist übrigens auch total geil. Na, wenn ich es euch gesagt hätte, ihr es nicht erlaubt. Ja, richtig.
Klassische Teenie-Logik.
Das ist so eine dumme Logik, ey. Das ist echt so, das macht mich so wütend. Und das ist einfach, ja. Und dann ist er aber im Prinzip, also hält er ihren kurzen Vortrag darüber, dass sie sozusagen geschiedene Leute sind und dann sagt er irgendwas und das habe ich nicht ganz verstanden, aber du vielleicht, redet er irgendwie vom personifizierten Bösen und meint er sie damit?
Nee, Nossek.
Ah, okay. Und sie ist aber die ganze Zeit am Grinsen.
Ja. Ja, es ist super seltsam, weil er auch irgendwie so dann ihr erklärt, irgendwie Nossek hat unsere Familie zerstört und Nossek ist ein Wichser und nicht nur, dass du uns hintergehst, sondern dass du uns auch noch mit ihm hintergehst und irgendwie jetzt auch noch in Konkurrenz zu deiner Mutter trittst und so. Das ist alles völlig abartig und ich finde es richtig scheiße von dir und so. Und sie ist die ganze Zeit so, naja.
Ja, und fängt dann so an zu grinsen. Also man dachte ja am Anfang, oh, jetzt erwischen sie sie mal, wenn sie sie rausschmeißen, so, das findet sie krass oder irgendwie so, ne?
Ja.
Aber überhaupt nicht.
Nee.
Weil sie, glaube ich, auch im ersten Moment, als klar, ziehe ich jetzt zu Nossek.
Genau, das ist offensichtlich ihr Gedanke, denn der Streit mit Franz eskaliert so sehr, dass sie so nach dem Motto sagt, okay, dann fick dich, ich gehe und sie dann irgendwie laut türknallend irgendwie ihren Vater verlässt.
Ja, aber bevor sie geht, sagt er noch, versprich mir nur eins, sei nicht zu stolz zurückzukommen.
Und das finde ich gut, das finde ich eine gute Streit, wenn jemand geht in einem Streit, das zu sagen, finde ich eigentlich gut.
Ja, aber pass auf, was daran verwirrend ist, ist, dass er ja will, dass sie geht.
Ja, das ist aber
ich weiß, was du meinst, aber das ist so, im Prinzip ist so, bitte geh. Aber wenn du wiederkommst,
Aber da hatte ich das Gefühl, dass dieses bitte geh, hat er nur am Anfang gesagt, um sie sozusagen aus der Reserve
halt
zu locken.
Teil des
hat
Plays.
Ihr dann, genau, hat ihr dann die Sache gesagt und dann war das auch nicht mehr Thema, dass sie gehen soll, sozusagen.
Aber also der Plan von den beiden war, dass sie die Tür aufmachen, beide freundlich sind, er damit ihr alleine ist, immer noch freundlich ist, sie dann bitte zu gehen, sie damit erschreckt, ist super merkwürdig formuliert. Wenn sie dann geht, sie konfrontiert, sie dann nochmal rausschmeißt, bittet wiederzukommen und Henny alles im Dunklen und Henny so lange draußen im dunklen Treppenhaus verwartet.
So in etwa, glaube ich.
Das ist der Plan.
Ich glaube.
Und sag mal, was so Eltern...
Parents of the Year Award. Ja, 1985.
Was so Elternbestrafungspläne angeht. Habt ihr sowas auch gepult? Wart ihr auch so an einer... Also habt ihr euch auch so abgesprochen, wer reagiert jetzt wie und so?
Du meinst du Good Cop, Good Parent, Bad Parent.
Na, oder Psycho-Parent, Hyper-Psycho-Parent.
Nee, aber es ist interessant, weil dann, ich fand das echt ganz gut, dass er das zu ihr gesagt hat. Und dann geht sie aber, und dann geht sie die Treppe hoch und beschließt zu Nossek zu gehen, wahrscheinlich um sich auszuheulen. Sie klingelt, er macht aber nicht auf, sie sieht aber, dass bei ihm Licht brennt, aber er macht die Tür nicht auf und dann denkt sie schon so, oh, naja, aber wühlt dann in ihrem Beutel, denn sie hat ja offensichtlich einen Schlüssel zu Nosseks Wohnung. Und steckt den Schlüssel ein, um reingehen zu wollen und die Tür geht nicht auf. Und sie hat aber das Flurlicht angemacht und wir sehen, das haben wir vorher schon gesehen, im Flur, im Dunkeln, lauert die ganze Zeit Henny, weil das offensichtlich Teil des Plans war, weil Henny genau wusste, dass Tanja dann zu Nossek gehen würde, weil sie eben Nossek kennt, weil sie Tanja kennt und weil sie das irgendwie gut einschätzen konnte, die beiden zusammen wahrscheinlich. Und Tanja kommt nicht rein, dann steht Henny hinter ihr und sagt irgendwie, was sagt sie zu ihr, weiß ich auch nicht. Tja, der Schlüssel steckt von innen.
Ja, ich habe es auch schon versucht, der Schlüssel steckt von innen. Ja. Und das ist der Cliffhanger und ich dachte so, hä?
Das ist der Cliffhanger. Jetzt ist die Frage, wird es jetzt so eine Frauen verbünden sich gegen das Arschloch-Situation geben? Nee. Wobei eine Frau ist und die andere ein Kind?
Ja, keine Ahnung, ey, Tanja soll ins Heim.
Ja, das aber wird alle, jetzt, das, ich bin sehr gespannt, das wird noch mega weird.
Also, jeder, der in der Lindenstraße wohnt, soll einen einzelnen Platz irgendwo in der Anstalt kriegen, in so einem Bootcamp. Weißt du?
Ja.
In so einem amerikanischen Bootcamp, wo so Kids hingebracht werden, die so, wo man nicht mehr weiß.
Na.
Da gehören die alle in, auch die Erwachsenen.
So eine Military School. Ja,
aber jeder eine andere, damit die auch niemanden da haben, den sie kennen.
Ich fand's eine seltsame Situation. Ich fand's irgendwie weird.
Aber es ist dieser ganze Vibe irgendwie, Fräulein Angelika und Franz und machen so einen auf Dufte, lachen gemeinsam Henny aus. Henny ist super wütend, bleibt aber dann da, wenn Fräulein Angelika geht und freut sich dann irgendwie. Dann ist Franz irgendwie sauer auf sie. 5 Minuten später verstehen sie sich gut und machen gemeinsam Pläne. Ich verstehe einfach überhaupt nicht mehr, wer da wen wie. Und es quält mich halt auch deswegen so, weil ich versuche es zu verstehen für diese Sendung, um darüber zu sprechen. Aber ich spüre, dass sich alles in mir dagegen wehrt, weil es interessiert mich ja auch nicht.
Aber das ist wirklich der große Schwach- und Knackpunkt dieser Folge, dass sie eine so riesige emotionale Unausgewogenheit hat, die hinten und vorne nicht stimmt. Sigi und Elfi sind plötzlich fett in love, macht keinen Sinn. Und diese ganze Henny-Franz-Geschichte ist völlig weird, weil die Stimmung innerhalb von Sekunden shiftet und auch irgendwie Tanja am Schluss ist nicht lesbar. Also es ist wirklich eine Folge, die emotional verwirrt geschrieben war und irgendwie gar nicht funktioniert hat.
Und warum hat Tanja einen Schlüssel von Nosek? Nosek hat so viele Geliebte, der wird doch nicht Tanja einen Schlüssel geben.
Nur das fand ich jetzt nicht so.
Oder auch Benno und Gabi, ja. Benno sitzt da und sagt, ich hatte 46 Vorstellungsgespräche und Gabi versucht, und dann klingelt es an die Tür und sagt Gabi, oh, scheint ja doch einer interessiert zu sein. Ja. Ich denke, ja, und der kommt jetzt hier nach Hause und klingelt hier oben.
Das stimmt, das fand ich auch super seltsamer Trost. Vor allem, es tröstet ja nur, bis die Tür aufgemacht wird, weil ja alle wissen, dass das Ganze sicher niemand ist, der sagt, sie haben den Job.
Ja.
Ich bin extra zu Ihnen gelaufen. Ich bin vom Büro bis zu Ihnen gelaufen.
Ich bin hierher gelaufen. Ich habe unsere ganzen Mitarbeiter mitgebracht und wir feiern jetzt gemeinsam. Und dann die Blaskapelle und das ganze Programm. Sie haben den Job. So hat offensichtlich Gabi immer ihre bisherigen Jobzusagen
anscheinend
bekommen.
Ja, anscheinend.
Dass die Leute bei ihr vor der Tür standen. Sie haben den Job.
Na. Also echt keine gute Folge, muss man wirklich sagen, muss man auch im Nachhinein noch verurteilen, das hat alles hin und vorne nicht gestimmt. Ich bin insofern, mag ich gnädig gestimmt sein, weil ich hoffe, dass es sozusagen einfach nur so ein Loose End Zusammenknüpfübergang zu nächsten klaren Dramen war und so eine Füllepisode, aber dafür war es einfach total wack.
Ich habe eine wichtige Frage an dich.
Ja.
Nachdem wir heute diese Folge gesehen haben,
ja,
als Kumulation mit den Folgen davor,
aha,
ist denn heute endlich der Tag erreicht, wo du sagst, ich hasse die Lindenstraße auch?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ich auch gerade erklärt, dass ich, es ist immer noch.
Hätte ja sein können, dass du es sagst, weil du mich liebst.
Aber es ist eine gesellschaftlich relevante Serie, die alle heißen Eisen anpackt. Und
auch die es nicht gibt.
Ich
also
mich die ganze
vor
Zeit,
allen Dingen, die es nicht
gibt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Saul und Paul Foster, ob das auf irgendwas damals anspielen sollte, was es irgendwie so in den Nachrichten gab oder was so ein bisschen so Thema war. Es schien mir so ein seltsamer Off-Camera-Fall sozusagen, der irgendwie, den man doch nicht so ohne weiteres geschrieben hätte, also so unmotiviert geschrieben hätte, weil das ja eigentlich völlig arm ist, den off-camera zu erzählen und nur zu behaupten. Deswegen wäre der ja eigentlich viel interessanter gewesen, im On zu erzählen, wenn es wirklich einer wäre. Aber da es nicht der Fall war, habe ich die Vermutung, dass es einfach reingeschrieben war, um einen aktuellen Bezug auf irgendwas zu haben. Aber ich weiß nicht, auf was.
Ich habe es versucht zu googeln, aber
Es gibt keinen Saul und Paul Foster.
Ja, die habe ich nicht gegoogelt. Ich habe quasi. Ich glaube, die hätten ja dann nicht die gleichen Namen benutzt.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Deswegen habe ich jetzt gegoogelt: Criminals San Diego, Turkey 1984. Weil die waren doch gerade in der Türkei.
Ja, das war, glaube ich, 85 oder 86. Also guck doch mal, also google mal Saul und Paul Foster.
Okay. Saul und Paul Foster oder Forster?
Foster, glaube ich.
Foster.
Better Call Saul und Paul.
Aus irgendwelchen Gründen lande ich sofort bei der Freien Universität Berlin.
Oh oh.
Verstehe aber nicht, warum.
Da sind sie also auch.
Paul Foster Case war ein US-amerikanischer Okkultist und Rosenkreuzer. Bin ich jetzt plötzlich extrem interessiert drin. Ich könnte ja mal San Diego noch eingeben.
Er war ein Rosenkreuzer? Also er hat so ein Schiff, wo diese Rosen oder was?
Vielleicht war er auch einfach jemand, der im Garten...
Der so schwarze Rosen gezüchtet hat. Ja. Mit einer weißen und einer Tinte. Keine
Ahnung. Was ist ein Rosenkreuzer? Warte mal, ich gehe mal drauf.
Ist doch so ein Orden, glaube ich, ne?
Eine Bezeichnung verschiedener spiritueller Gemeinschaften.
Mhm. Im Namen der Rose.
Nach Christian Rosenkreuz benannt. Verstehe. Kommt aus Tübingen.
Na klar. Donnie. Na klar. Das war ja wieder typisch. Naja, auf jeden Fall, das war noch der random Seltsamkeitsfakt dieser Folge. Aber merkt euch auf jeden Fall, wann immer ihr angerufen werdet, eure Frage muss heißen: Hallo, wer sind Sie?
Oder auch wahlweise: Hallo, was wollen Sie? Finde ich auch immer noch gut. Ja,
das stimmt. Bei dir stelle ich eine große Lindenstraßenliebe fest seit dieser Folge. Das scheint sich irgendwie noch mehr manifestiert zu haben in deinem Wesen.
Ja, deswegen, in meinem Wesen hat sich das noch mehr manifestiert, Nils.
Deswegen ist bei dir die Freude natürlich auch besonders groß, dass das nicht gestimmt hat letztes Mal mit der Ankündigung, dass wir das nicht mehr gucken.
Das war so gemein von dir, weil ich es kurz geglaubt habe.
Also hör mal.
Ich habe es kurz geglaubt.
Aber du hast jetzt für heute auch gesagt, dass wir das hier machen.
Ja, natürlich, weil ich unsere HörerInnen so liebe.
Aber deswegen kannst du es mir jetzt nicht als Gemeinheit vorwerfen.
Aber ich habe mich kurz gefreut.
Aber kann schon im
Moment. Ja, das stimmt. Entschuldigung.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir wieder einen tollen Film gucken.
Wissen wir schon welchen?
Nö.
Okay.
Oder? Hatten wir irgendwas?
Wir hatten zwei Ideen. Wir hatten überlegt, ob wir Downsizing gucken.
Ja.
Stimmt. Oder ob wir einen der Bonds, welchen?
Im Angesicht des Todes.
Ja, ob wir im Angesicht des Todes gucken.
Naja, gucken wir mal, was wir davon machen werden. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche wieder für euch da und freuen uns, wenn ihr wieder mit uns da seid. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder eine Idee habt, wie wir in Zukunft mit Lindenstraße verfahren etc. etc., dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse:
vimav@poolartists.de.
Und da lesen wir uns gerne durch, was ihr da so für Ideen für uns habt. Oder wenn ihr uns öffentlich outcallen wollt oder vor allem natürlich loben wollt, ihr dürft uns auch natürlich jederzeit gerne eine schöne Review auf iTunes hinterlassen. Aber wenn ihr uns was öffentlich Liebes schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen unter unserem Twitter-Account @vimav war weg.
Weil Vimav schon weg war.
Und da freuen wir uns ganz besonders. Und jetzt wünschen wir euch alle einen wundervollen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Abend, schlaft schön, arbeitet schön, seid schön fleißig oder entspannt euch schön. Wir sind immer für euch da und freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude.
Wiedersehen
macht Freude.
Wie Maff?